Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nazi ist praktisch schon qualifiziert für die WM in Nordamerika. Gegen Schweden kann man den letzten Schritt daheim machen und zu auch einer Finalissima im Kosovo aus dem Weg gehen. Wir fragen uns jetzt, gibt es noch irgendeine kleine Chance, dass man das Ganze könnte vergeigen? Wieso ist eigentlich nur Akko vorne nicht dabei? Und was zeichnet der Granit Xhaka auch jetzt im Moment aus? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich auch diesmal wieder zwei Experten bei mir aus der CH Media Sportredaktion. Und das sind Fußballexperten, nämlich der François Schmidt-Bechtel und der Christian Brecker. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo miteinander.
Ja, wir reden über Fußball und wir reden über die Schweizer Nazi. Und für die Schweizer geht es jetzt darum, sich definitiv zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Es ist ja eigentlich alles angerichtet, es kommt alles gut raus, kann man glaub sagen. Gibt es irgendeinen Grund, warum es vielleicht doch nicht klappen könnte? Sehen Sie irgendetwas?
Ja, der einzige Grund ist der Kosovo. Ja, ist hartnäckig. Hat ja nur gegen die Schweiz verloren und nachher einen riesen Steigerungslauf angelegt. Und ja, das ist für mich der einzige Grund, wo ein bisschen wirklich minim gegen die Schweiz spricht.
Christian, was hast du?
Also für mich ist es nicht ganz gleich. Ich glaube, erstens, die Schweiz muss gerne jemand fürchten in dieser Kampagne. Zweitens bin ich nicht so sicher, dass der Kosovo, selbst wenn die Schweiz sollte verlieren, auch Punkte gegen Slowenien. Also ich glaube, die Schweiz kann wirklich guten Mut in die zwei Matches gehen und nach einem Samstag ist die Sache geritzt und der Sack zu.
Gut, ich habe nicht gesagt, sie könnten nicht guten Mut in die zwei Spiele gehen. Also stellst du mir jetzt da ein bisschen als miese Peter an.
Ich habe natürlich auch gemein gefragt. Ich habe schon negativ gefragt, oder?
Ja.
Ich glaube einfach, man muss es wirklich realistisch sehen. Wenn du 4 Spiele 10 Punkte hast, kein Gegengoal, dann spricht, und vor allem auch daheim, spricht einfach nichts dagegen, dass das am Samstag nicht so gut kommt, dass der Dienstag noch nötig ist. Ich sage es einfach so.
Eben, dann reden wir doch über das Spiel am Samstag zu Genf gegen Schweden. Im letzten Aufeinandertreffen waren die Schweizer überlegen, 2-0 gewonnen. Und irgendwie bei diesen Schweden stimmt ja vieles nicht. Jetzt haben sie aber den Trainer gewechselt. Ist das irgendwie, kann es sein, dass sie dann noch ein bisschen besser kommen? Auch wenn jetzt, glaube ich, noch ein paar Verletzte dabei sind und so weiter.
Ja, also so krass überlegen war die Schweiz schon nicht gewesen. Also die Chancen, die allein der Bergwalfe gibt, 2.
Stimmt.
Das sind kapitale Chancen gewesen. Also, darum sage ich, ich bin eher der, der ein bisschen warnt und sagt, es ist noch nicht gemacht. Also, die Hühner erst am Morgen zählen und nicht am Abend, bevor der Fuchs vorbeikommt. Das bringt nichts. Und die Schweden werden auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft schicken nach Genf. Die werden eine gute Mannschaft haben. Das ist weit weg von einem Selbstläufer. Auch wenn es für sie eigentlich in dieser Qualifikation nicht mehr um wahnsinnig viel geht, weil sie ja das Playoff-Ticket auf sicher haben. Und der Gjökeres vielleicht oder verletzt ist, der Isaac vielleicht nicht kann spielen, der Bergwall, eben, wo die zwei riesen Chancen vergeben hat, nicht kann spielen. Trotzdem, die haben eine gute Mannschaft. Ich sage, 2-0 in Schweden, ein super Resultat gewesen, aber es hat zum Teil phasenweise ein bisschen getoschen, oder? Es hätte auch ein Unentschieden geben können.
Ja, und ich finde, und der Graham Potter, ich glaube, seine Trainerkarriere natürlich schon mal bei Chelsea gewesen, aber jetzt gerade bei West Ham, wo er dann am Schluss war, bevor er jetzt bei Schweden unterschrieben hat, dort hat er einen Schnitt von nicht einmal einem Punkt in 25 Matches. Und ich glaube auch, der kann den Fußball für ein Land, wo jetzt gerade Fußballer ist, taumelt, wenn du mit 4 Spielen hast und mit einem Punkt aus diesen 4 Matches rauskommst, kann der dort nicht neu erfinden. Zumal ich glaube schon, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und das ist vielleicht die einzige Chance, die man könnte sagen, die haben eigentlich nichts mehr zu verlieren und können sich jetzt vorbereiten, oder? Dass nachher nicht die Barsch bestritten können. Aber Das glaube ich, das kann man sich einfach bei bestem Willen nicht vorstellen, dass jetzt die genau gegen die Schweiz, wo wirklich sich so akribisch jeweils auf Gegner vorbereitet, können realisieren.
Und eben, wenn die Schweizer ein bisschen so auftreten, wie sie jetzt in der Quali auftreten sind, das hat ja eigentlich gut gekommen. Was es noch ein bisschen Diskussionen gegeben hat, ist definitiv Geschichte. Wenn man jetzt eben ein bisschen schauen will, personaltechnisch und so, der Murat Yakin hat eigentlich bei den gleichen aufgeboten, wie beim letzten Zusammenzug auch. Und eigentlich am spannendsten steht die Frage, wieso ist der Noah Okafor nicht dabei? Sind ihr einverstanden, dass der Noah Okafor, obwohl er bei Leeds United in der Premier League spielt und auch schon getroffen hat, dass er immer noch nicht Teil ist von dieser Schweizer Nazi?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Also jetzt geht es nicht darum, zum Und der Noah Okafor wäre ein neuer Spieler, weil er ist mehr als ein Jahr nicht mehr dabei gewesen. Also das wäre wieder wie eine Integration von einem neuen Spieler. Bei ihm kommt noch erschwerend dazu, es ist nicht ein neuer Spieler mit weißer Weste, sondern der ist vorbelastet. Auf beiden Seiten. Er selber, aber auch die Mannschaft ihm gegenüber, die haben gewisse Vorurteile. Jetzt wäre es der komplett falsche Zeitpunkt, um ihn da wieder zu integrieren. Das musst du machen, wenn du so wie im Sommer in die USA gehst, zwei Testspiele hast und so ein bisschen weg vom Schuss bist, wo du viel Zeit kannst miteinander verbringen. Dort wäre so etwas opportun, aber nicht jetzt.
Aber trotzdem, beim Christian Fasnacht sieht man es zum Beispiel anders. Das ist auch ein neuer Spieler, wenn man so will. Er war jetzt auch lange nicht mehr in der Nazi gewesen. Auch nicht ganz weisse Weste, wenn man so will. Wenn man zumindest die Heiratsstrafe ansprechen will, wo er sich entschieden hat, in die Flitterwoche zu gehen und schon in die Nazi einzurücken. Und seitdem war er nicht mehr dabei gewesen. Also, siehst du jetzt die Sachen so unterschiedlich? Aber für mich klingt es nicht so unanders.
Doch. Ja, sag du,
Christian. Ja. Für mich auch, zwar der Fasnacht ist ganz ein anderer Typ, viel bodenständiger. Ich bin auch einer, so wie ich ihn erlebt habe, schon einer, der über den Tellerrand schaut, einer, der seine Rolle kennt. Und wenn die Rolle ist, jene vom Ersatzspieler, Ergänzungsspieler, wo dann allenfalls für die letzten 20 Minuten nochmal so einen Antrieb geben, neue, von er auch schon bewiesen hat in der Nationalmannschaft. Ich erinnere jetzt gerade an das legendäre Spiel gegen die Franzosen. Wo dann einfach seine Rolle kennt und nicht auf miese Petrik hinten rum figuriert und integriert, sondern ja, da macht, wo er auch muss in dieser Nationalmannschaft. Und der Murat Yakin weiss ganz genau, wenn der Christian Fasnacht kommt, dann steht da bei Mur im Vordergrund und steht auch da beim Christian Fasnacht im Vordergrund.
Ja, und kommt dazu, oder? Der Fasnacht hat sich nicht gegenüber der Mannschaft oder den Teamkollegen etwas zu Schulden kommen lassen. Also da ist nicht die Mannschaft irgendwie auf ihn hässig gewesen wegen schlechtem Verhalten oder hat etwas gegen ihn. Im Gegenteil, der hat jetzt einfach die Flitterwoche der Nationalmannschaft vorgezogen, 2023 im Sommer. Heiratsstrafe ist natürlich für uns von uns aus gesehen natürlich ein bisschen zugespitzt gewesen. Und ja, er ist dann nachher nicht mehr berücksichtigt worden. Für das gibt es aber auch Gründe. Also er ist ja dann zu Norwich und hat zwar gut gestartet, aber dann ist es überhaupt nicht mehr gut gelaufen. Und wenn du in der zweiten englischen Liga spielst und du spielst aber nicht wahnsinnig gut oder du spielst nicht wahnsinnig häufig, dann gibt es für den Nationaltrainer wirklich nicht viel Gründe, um dich aufzubieten. Und der Okafor hat einfach wirklich offenbar für sehr schlechte Stimmung gesorgt. Im Team ist sehr selbstbezogen gewesen, hat vor allem auf sich selber geschaut. Und das tut er ja jetzt einmal mehr unterstreichen, indem dass er unmittelbar nachdem, dass das Aufgebot publik wird, ein Interview gibt, wo er sich gröber darüber beklagt, dass er nicht aufgeboten wird und sich so ein bisschen in die Opferrolle drängt. Und allein das ist ja ein Beleg dafür, dass es geht ihm vor allem in erster Linie um sich selber. Und wenn ich dann das Interview lese und interpretiere, dann muss ich sagen, er sagt zwar, er sei reifer und als junger Spieler macht man Fehler, aber ja, ich spüre die Reife oder lässt die Reife, wo er offenbar das Gefühl hat, den Prozess hat er durchgemacht, das spüre ich nicht raus aus dem Interview, im Gegenteil.
Genau, der Athletik hat er ein Interview gegeben, wo er eben sagt, er sei sehr, sehr traurig und für ihn gäbe es keinen Sinn, dass er nicht aufgeboten wird. Und es macht ihn traurig, weil sich vom Verband auch niemand melden. Das sage ich auch niemand zum Wechsel gratuliert zu Leeds.
Ja, aber was will da ich, oder? Also, was hat das Gefühl, er wird jetzt die Nationalmannschaft aufgeboten? Das sind die zwei absolut, oder sicher das nächste, das absolut entscheidende Spiel. Also, da hat der Trainer nicht noch Zeit, um irgendeinen Workshop mit allen Spielern zu machen, eine Aussprache zwischen der OKV und allen Spielern, noch Bäume umarmen oder weiss ich was. Nein, das liegt jetzt einfach nicht drin. Also, und dann müsst ihr auch checken und dann müsst ihr da drüber stehen und vielleicht halt mal das Interview nicht geben. Aber es passt zu ihm. Also ich kann mich erinnern, kurz vor der EM, das Testspiel in St. Gallen gegen Österreich, eigentlich am OKV seine grosse Chance, um sich in die Mannschaft einzuspielen. Eine katastrophale Körpersprache, einen schlechten Auftritt. Du siehst nicht, dass er in die Mannschaft ein will. Nie. Und wir kritisiert ihn dafür. Und was kommt? Einen Tag später meldet sich der Berater und findet es eine absolute Frechheit, wie man da mit dem OKV rumgeht. Also, ich sage jetzt, Du gescheiter mal von der eigenen Haustür kehren und einfach einmal dich selber in einem Teamsport, reden von einem Teamsport, dich selber mal ein bisschen zurückstellen.
Christian, siehst du das gleich?
Ja, ich sehe es wirklich gleich. Es kommt natürlich, eben sein Umfeld ist, glaube ich, wirklich Anführungsschlusszeichen problematisch. Wenn er natürlich in dem Umfeld jeder immer sagt, du bist der Beste, du bist gut und weiss ich nicht was. Und eigentlich nicht auch gewisse Werte vermittelt, dann wird es schwierig. Ich selber habe einfach zum Softspieler, das ist nicht unbekannt, noch ein bisschen eine andere Affinität, weil ich dann halt da schon manchmal auch noch lässig finde, als journalistischer Sicht, wenn ein Spieler sich mal ein bisschen ungefiltert äußert. Das ist sicher der falsche Zeitpunkt jetzt. Es tönt fast so ein bisschen wie eine Abrechnung, wie wenn er die Tür er selber jetzt eigentlich völlig zugeschlagen hat, weil seine Idee ist ja vermutlich gewesen, sie mehr zu öffnen mit dem Interview und das ist sicher nicht passiert. Aber ich finde grundsätzlich schon noch so Figuren gut, die dann mal ungefiltert schwätzen. Das tut dem ganzen sterilen Fußballgeschäft oder Sportgeschäft auch gut. Kann bereichernd sein. Aber in dem Fall ist es total der falsche Weg gewesen.
Ja, und weißt, müssen wir ehrlich sein, wir sind auch schon da gewesen und haben den OKV in den Himmel gejubelt. Also, ich mag mich einfach erinnern, die Qualifikation für die WM in Katar, das war überragend. Da sind Sterne in der Nationalmannschaft sehr schnell, sehr hell, hat er geleuchtet und schnell aufgegangen. Und das ist ein riesen Versprechen gewesen. Und dass er etwas kann auf dem Platz, das ist unbestritten. Das tut auch der Trainer Murat Yakin nicht in Abrede stellen. Aber ja, ich glaube, Er muss den Reifeprozess, den er davor redet, den muss er zuerst noch beweisen. Und ich glaube, wenn ihm das gelingt, jetzt hat er zwar noch mal einen Schritt zurück gemacht mit dem Interview, aber wenn ihm das gelingt, dann wird die Tür für ihn in der Nationalmannschaft auch wieder aufgehen.
Für mich ist natürlich die Geschichte schon an der WM losgegangen, ehrlich gesagt. Dort mal bin ich in Katar gewesen, da hat man schon so immer, wenn man ihn beobachtet hat, so ein bisschen den Star gehabt, hat man gesehen, hat man auch gespürt. Und er selber hat dann dort schon auch zu verstehen gegeben, da müsste ich viel mehr spielen. Und er hat eine schlechte WM gespielt. Dort nur sehr, sehr wenig Einsätze. Also Einsätze ist dreimal gesetzt worden, aber Minuten hat geminütelt. Und eigentlich ist dort für mich der Ursprung vom Bruch passiert.
Ja, aber...
Der Trainer ist ja der gleiche.
Ja, aber wir können ihn auch ein bisschen vergleichen, weißt du, von der Position und so mit dem Danendoy zum Beispiel, oder? Und eben das starke habe, was Christian angesprochen hat, das habe ich beim Danendoy vielleicht ganz am Anfang, wo er neu zum FC Basel gekommen ist, war es ein bisschen ein Luftibus gewesen. Aber dann sehr schnell ist er sehr demütig und bodenständig geworden und wirklich fokussiert. Und es hat auch Zeiten gegeben, wo er vielleicht nicht wahnsinnig viel gespielt hat in der Nationalmannschaft, wo er mal noch ein bisschen hinten anstehen musste. Aber bei ihm hat man der hat nie signalisiert, ich hänge jetzt ab und ich werde schlecht behandelt und es drüllt sich zu wenig um mich. Nein, der ist dran geblieben und wird jetzt dafür belohnt, dass er quasi schon ein Zeitchen Fixstarter ist. Und der ist wirklich durchgestartet, oder?
Ja, und das trifft zum Beispiel auf den Ruben Vargas zu, habe ich das Gefühl. Die sind ja lange auch so ein bisschen Fußballbrüder genannt worden, der Vargas und Okafor. Haben sie sehr, sehr gut miteinander. Man mich erinnern, schon die U21-Nazi haben sie immer gehofft, dass sie mal zusammen vom Platz stehen können. Dann haben sie am Anfang immer einander ein bisschen verpasst. Und eben der eine, ja, ist jetzt seit Jahren in der Nazi gesetzt und der andere ist nicht dabei, obwohl er Qualitäten definitiv hat. Und er zeigt es ja auch in der Premier League, oder, dass er sie hat. Reden wir doch über die Spieler, die dabei sind. Ich glaube, allen voran, ich glaube, wenn es um die Schweizer Nazi geht, kann man immer über einen reden, über Granit Xhaka, der jetzt einfach auch in der Premier League sehr gut funktioniert und zeigt, dass er einfach ein Team besser macht. Und das macht er bei der Schweizer Nazi sowieso. Ich glaube, für ihn, ja, also wahrscheinlich auch das Ziel, dass es nicht erst im Kosovo-Spiel entschieden wird, oder? Wo doch dann immer noch ein Spezielles ist für ihn.
Ja, das wär, glaube ich, eine ziemlich schwierige Geschichte für ihn. Also, ich weiss, da würde ich nie mit ihm tauschen. Stell dir vor, es gibt noch Finalissima im Kosovo und der Granit Xhaka muss dort dann auflaufen. Puh.
In der 85 Minuten gibt es einen Penalty und dann muss er sich entscheiden, ob er schiesst oder nicht.
Yes, das geht.
Es wäre jetzt sicher die Hoffnung, dass es vorher entschieden wird, oder?
Ja, und das macht ja dann auch uns ein Stück weit, gibt uns auch sehr viel Zuversicht, oder? Wenn wir sagen, okay, der Xhaka versucht wirklich alles, dass da nicht noch irgendwie ein entscheidendes Spiel gibt im Kosovo.
Mhm. Wie sehen ihr seine Entwicklung? Also ich finde das schon einmal beeindruckend, dass er in die Premier League geht und einfach das Team besser macht und jetzt einfach mit dem Sunderland oben mitspielt.
Ich glaube, das entspricht einfach seinem Naturell. Der Fußball oder der Mensch, Granit Xhaka, ist so getrieben, in seinem Beruf so das Optimum rauszuholen, respektive einfach das Maximum am Schluss, dass er das so wahnsinnig auf seine Mitspieler abfärbt und sogar auch auf einen Trainer, der ja total für ihn schwärmt, dass er rundum alle besser macht. Für mich ist das Einzige, was ich mir, habe ich mir gerade letztens überlegt, Granit Xhaka ist so ein grandioser Kicker, auch wenn das zum Teil in der Schweiz immer noch ein bisschen verkannt wird. Das Einzige, was ich bei ihm ein bisschen unvollendet finde, dass er nie bei Real oder Bayern oder so gespielt hat, sondern Anführungsschlusszeichen Leverkusen, Arsenal, schon Top-Club, aber und jetzt Sunderland, aber yes, da wären so wie König gewesen, finde ich.
Hat er tatsächlich auch mal Real-Gerüchte gegeben? Jetzt hier beim Xabi Alonso. Wäre natürlich spannend gewesen, hätte er mitgenommen. Ist jetzt nicht passiert. Aber eben, dass er der Chef ist auf diesem Platz, das sehen wir in der Schweizer Nazi schon lange, jetzt sieht man es auch in England wieder, oder? Wie alle kann besser machen. Das ist ja schon extrem beeindruckend.
Ja. Was soll man da mehr sagen? Ja, klar. Er hat das in sich hinein. Das ist schon, jetzt ist ja die U17 WM. Und die Schweizer sind wieder mal dabei.
Machen es übrigens sehr gut bis
ja,
jetzt.
Und natürlich kommen da wieder Erinnerungen hoch an damals mit Xhaka, Rodriguez, Seferovic und so weiter. Nassim Ben Khalifa, nicht vergessen. und schon dort hat man ja das gesehen, dass er einfach ein Leader ist, ein Anführer. Das ist ein Talent, das ist ein bisschen vielleicht auch angeboren. Und das sind halt bei weitem nicht alle Spieler, müssen da nicht alle Spieler sein auf einem Fußballplatz. Überhaupt nicht. Aber ja, bei ihm hat man es gesehen. Er hat das durchgezogen. Und was ich beeindruckend finde, ist, jetzt hat er ja gleich schon ein gewisses Alter. Und man merkt es fast nicht an. Also ich finde nicht, dass man einen grossen Unterschied punkto Spritzigkeit, Beweglichkeit sieht bei ihm im Vergleich zu vor 10 Jahren. Also, und das lässt einfach auch darauf schliessen, dass er ja wahnsinnig professionell lebt, schafft, dass er seinen Beruf sehr, sehr, sehr ernst nimmt.
Ja, dann Also eigentlich sind wir jetzt so guten Mut, dass das alles gut kommt. Vielleicht gleich noch mal kurz, wenn wir jetzt irgendwie noch auf die Ausgangslage kommen. Also der Kosovo könnte eben schon noch ein bisschen gefährlich werden. Was ist das Szenario, wo wir jetzt da irgendwie darauf einstellen können? Kann die Schweiz da schnell gegen Schweden das abspielen, weil sie eben die Einstellung haben, hey, wir wollen jetzt das einfach gar nicht erst spannend machen. Wenn man jetzt eigentlich die Quali anschaut, bisher müsste ja eigentlich so sein. Also alles andere als ein frühes 1-0 oder so, wäre ja fast überraschend. Ist das ein bisschen der Matchplan von Murat Yakin? Du hast ja mit ihm noch geredet letzte Woche.
Ja, aber das war der Matchplan noch kein Thema. Ich glaube nicht, dass er eine Woche vor dem Match oder den Matchplan hat. Nein, der kommt jetzt heute, kommt jetzt die Mannschaft zuerst mal zusammen und dann schaut schon mal, mit was kommt der Gegner und so. Ist klar. Es ist alles möglich. Es ist möglich, dass man da durchmarschiert und gar nicht muss aufs Parallelspiel schauen muss. Es ist auch möglich, dass beide Punkte abgeben, die Schweiz und der Kosovo. Also eben der Kosovo spielt in Slowenien. Also das ist ja noch nicht so, dass die einfach so beim Vorbeilaufen gewinnen.
Haben auch Unentschieden gemacht übrigens im Heimspiel.
Ja, also. Ja. Also schauen wir.
Ich würde noch sagen, aber die Schweiz ist, mir kommen sie sich ein bisschen so vor, wie es im Turniermodus sind. Die Schweiz hat ja in der Vergangenheit wirklich, erstens sind sie immer die grossen Turnier gekommen, zweitens sind sie immer weitergekommen. Und dort sind sie immer in den Gruppenspielen, sind sie in einen Modus gekommen, wo einfach der Fokus war, wir wollen die Gruppenspiele verstehen. Und jetzt, weil das so gebündelt gewesen sind, die drei Tranchen, jetzt ist die letzte, die dritte, es waren immer zwei Matches. Mir kommt es so vor, jetzt tut man wie die Gruppenphase, der Anführungsschlusszeichen Gruppenphase überstehen. Und in so einem Moment hat die Schweiz eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit entwickelt. Auch dank einem Granit Xhaka, wo genau dann das, die Seriosität, wie man die Match muss angehen, wenn es dann wirklich zählt, vorlebt. Und ihm schlägt auch von ihm, sind dann jeweils auch die anderen, seine Mitspieler, liefert. Ich kann mich erinnern, Ruben Wagners hat auch nicht immer gute Matches, der denkt euch auch nicht. Aber genau in diesen Momenten sind dann auch die Töpfe auf der Seite stark, der Wittmann wird wieder besser, hinten müssen wir nicht diskutieren. Plötzlich ist aber der Elvedi wieder gut und. Und nochmal, wir haben 4 Matches 0 gegen Goal in dem Turniermodus. Also
ja,
bringt nichts an.
Darf so weitergehen, ist klar.
Und das ist ja auch die grosse Stärke von Murat Yakin, oder? Als Trainer ist er immer in diesem Moment dort mit seinem Team, wenn es zählt. Das war ja schon beim FC Basel damals irgendwie so gewesen. Ist irgendwie der Trainer auch für die grossen Nächte, oder?
Ja, aber das ist für mich jetzt am Samstag, ist da eine grosse Nacht. Der Yakin ist auch ein Trainer für Drama. Also, weißt du, es ist ja nicht so, wo er zu Basel Trainer war zum Beispiel, ist ja nicht so, dass sie unter ihm 5 Runden vor Schluss jeweils schon den Pokal gestemmt haben. Also, das ist ein bisschen tricky, oder? Es kommt dann meistens immer gut, oder? Aber es kommt ab und zu auch erst auf den letzten Drücker gut. Eben, auch dort, wo man sich für Katar qualifiziert hat. Ist jetzt mal eine knappe Angelegenheit. Die letzte EM-Quali, wo man das Gefühl hat, hey, easy peasy, da laufen wir durch. Sollen wir uns das linke oder das rechte Bein auf den Rücken binden? Es funktioniert. Und es ist dann auch wieder ein bisschen ein Drama geworden. Also ich hoffe, es gibt kein Drama. Ich will wirklich, dass die Finalissima, das ist ein bisschen, die wird zu, ja, das wäre sehr, sehr knackig. Also, ich hoffe, dass es am Samstag vollendet. Es würde ein bisschen zum Yakin passen, wenn es noch ein Drama gäbe in Pristina. Also, und dann einen positiven Ausgang für die Schweiz.
Okay, aber wir hoffen jetzt eigentlich mal, dass es nicht unbedingt ein grosses Drama gibt in Genf im ersten Spiel. Ist es eigentlich irgendwie ein Thema, dass jetzt ausgerechnet das Spiel in Genf stattfindet, jetzt für uns Deutschschweizer? Genf ist jetzt nicht unbedingt der Standort, der sonst damals bekannt ist für die ganz grosse Stimmung in der Fußballschweiz.
Ja, ich glaube, das ist eben auch eine Überlegung vom Fußballverband. Erstens mal, ja, wir müssen ja die Spiele ein bisschen verteilen, oder? Und jetzt in dieser Qualifikation ist es bis jetzt ein bisschen einseitig gewesen.
Du warst zweimal Basel gewesen,
ja. Und kann ich verstehen, dass man auf Genf geht. Außerdem wird man dort schon, spüre ich ein bisschen raus, vermehrt präsent sein. Natürlich, bis jetzt war es ab und zu ein schwierige Angelegenheit gewesen, aber ich glaube, bei den Frauen-EM, da bist du vor Ort gewesen, Raffi, weißt du besser, ist es glaube ich auch recht gut gewesen.
Also sehr gut gewesen. Überragende Stimmung ja, beim letzten Gruppenspiel. Ja. Muss ich sagen, man hat im Stadion sehr viel Hopschwitz gehört, also nicht die französische Version davon. Also ich weiß nicht, wie viele Deutschschweizer wirklich im Stadion sind. Aber die Stimmung ist überragend gewesen. Natürlich auch dem geschuldet, dass der Siegoal in der Nachspielzeit gekommen ist, wo das bedeutet hat, dass man weitergekommen ist. Das ist natürlich dazugekommen. Aber dort ist die Stimmung, muss man sagen, in Genf wirklich super gewesen.
Und eben, es ist Samstagabend. Also Samstagabend ermöglicht dann halt wirklich auch viel aus der Deutschschweiz, um auf Genf zu reisen. Oder es ist schon ein Unterschied, ob es jetzt Montagabend ist oder Samstagabend. Letzte Woche hat der SFV gesagt, dass es noch etwa maximal 4'000 Tickets, glaube ich, noch verfügbar. Also das klingt noch ziemlich bald einmal ausverkauft dort. Also,
auch mit so vielen Möglichkeiten, ehrlich gesagt, hast du es sonst dann gleich auch nicht. Bern hat sich wieder aus dem Spiel genommen, beim Kunstrasen. Also und die anderen sind fast zu klein, die anderen Stadien, außer Basel. Und ich finde eigentlich das schon noch gut. Das empfinden sich so, wenn die AC auch in verschiedenen Landesteilen oder Landessprachenteilen unterwegs ist. Von dem her, ich sehe jetzt da Genf, außer dass irgendwie Ratten dort im Stadion sollten umeinander laufen, eigentlich kein Problem.
Ja, die sind wirklich dort. Es hat auch ganz viele Rattenfallen am Spielfeldrand. Also, Krigi, wenn du vor Ort bist, kannst du noch mal ein bisschen schauen, ob du irgendwo einen Ratten findest. Ja gut, dann können wir uns eigentlich glaube einfach freuen auf dieses Spiel, oder?
Ja, logisch.
Können wir gespannt sein, ob es klappt mit der vorzeitigen Qualifikation. Und sonst gibt es dann eben nächstes Dienstag noch die Möglichkeit, in Pristina sich zu qualifizieren.
Ja. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es da nicht mehr drauf ankommt. Ich würde noch schnell etwas zum Okafor sagen. Ich glaube, aber der Okafor regt sich dann auch ein bisschen auf. Das hätte dann schon auch Leute drin, die rein von ihrem Clubauftritt nicht unbedingt dürfen dabei sein. Ich denke jetzt gerade an Zekiri oder so. Und vielleicht empfindet er denn das schon, gerade in dem Punkt, schon auch, hey, was soll das? Also, der spielt zu Polen, trifft das Goal aber nicht. Und ich bin da bei Leeds, Premier League und so. Oder Isaac Schmidt, der wenig spielt. Es gibt ja dann schon so, zum Teil rein von der Spielzeit in den Clubs so ein bisschen Inkonsequenzen. Seit dem Murat Yakin, wo er aber vermutlich auf Teamhygiene einfach dann wieder mehr Wert legt. Und darum, ich bin gespannt, ja, wie alles weitergeht.
Ja, und das ist wahrscheinlich jetzt eben gerade, wenn wir schon sagen, das ist ein bisschen im Turniermodus, dann macht das durchaus auch Sinn, dass man einfach sagt, hey, es muss Teamhygiene passen und dann hast du eben vielleicht als Ersatzspieler im Sturm lieber einen, der zu Polen spielt und vielleicht nicht so treffsicher ist als einer, der in der Premier League spielt, aber dann auch den Anspruch hat zu spielen.
Ja, und ich finde, also, jetzt hast du, sorry Regel, aber jetzt hast du ein bisschen Äpfel mit Bieren verglichen, oder? Also, Isaac Schmidt und Noah Okafor, das ist ja dann auch nicht nur, da kannst du nicht ach, einfach das vergleichen, ist das ist dann positionsbedingt, musst du das schon auch schauen, also, und Zekiri Lanier gelten der Vergleich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiss auch nicht, was der Murat Yakin an dem Andy Zekiri sieht. Ich sehe es nicht, bin aber auch nicht Nationaltrainer. Ich finde ihn nicht genügend für die Nationalmannschaft. Aber wenn ein Zeki Amdouni, ein anderer Zeki quasi, wenn der fit wäre, dann würden wir glaube auch nicht über Andi Zekiri diskutieren.
Stimmt. Das ist mir schon klar gewesen. Den Schmidt habe ich nur auch genannt, eben, weil der hinten links und spielt im Club wirklich auch nicht.
Ja, aber bist du doch froh, dann habt ihr wenigstens beim FC St. Gallen auch einen Grund, um die Nazi zu schauen, oder? Also dann hat er noch einen quasi so noch einen Halbvertreter dabei, oder?
Wenn du jetzt auch so sagst. Okay.
Ja, vielleicht kommt ja der nächste mit dem Alessandro Vogt, der wird jetzt so immer so gehypt. Vielleicht ist es dann mal für den Zekiri irgendwie der Nazi.
Nächstes Sommer in den USA, ja, genau. Nächstes Sommer in den Staaten. WM 26.
Gut.
Ja gut, dann sind wir sehr gespannt und danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Frosa, merci Christian.
Danke.
Ciao zusammen, danke.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne Feedback geben. Am besten macht ihr das, indem ihr ganz, ganz, ganz viele Sterne geben in der Podcast-App eurer Wahl. Und dort könnt ihr nämlich auch Kommentare schreiben, wenn euch etwas gestört hat, euch sonst etwas aufgefallen ist oder natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch ein Mail schreiben mit Inputs an podcast@chmedia.ch. Weitere Podcasts von CH Media, die findet ihr bei uns online auf chmedia.ch/podcasts. Die nächste Folge von diesem Format kommt dann nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich eine wunderbare Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.